Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Waldraff nah dran, Sport und Politik. Heute zu Gast Michael Fuchs. Hi Michael, freut mich, dass du da bist.
Hallo, grüß dich.
Michael, normalerweise bei allen Folgen meines Podcasts stellt sich der Gast zunächst mal selbst vor. Wer bist du und was machst du so?
Ja, mein Name ist Michael Fuchs. Ich bin seit 1.4. diesen Jahres der neue Leiter des Olympiastützpunkts Rheinland-Pfalz-Saarland. Ich war vorher selbst Athlet an diesem Olympiastützpunkt hier in Saarbrücken am Standort, viele Jahre gelebt und trainiert und habe dann über den Umweg Schweiz, Niederlande wieder den Weg zurückgefunden und bin jetzt, wie gesagt, zurück daheim, wie der Saarländer sagt, und freue mich über die neue Aufgabe.
Sehr gut, sehr gut. Ja, auf den Olympiastützpunkt kommen wir natürlich gleich noch zu sprechen, aber du hast schon angedeutet, also du kommst aus dem Sport, warst selbst Leistungssportler und zwar Badmintonspieler.
Richtig.
Badminton, wie kam es zu Badminton? Hast du irgendeinen familiären Bezug oder?
Ich sag mal, der Klassiker bei den Badmintonspielern, Mama und Papa haben gespielt, wobei man sagen muss, mein Vater ist eigentlich leidenschaftlicher Fußballer gewesen und irgendwann hat er in seinem Beruf, war Sportlehrer, eine Fortbildung gemacht und hat Badminton als Sportart kennengelernt, zunächst als Schulsport und daraus ist dann, aus dieser Lehrersportgruppe ist dann der Verein entstanden und bei der ersten Weihnachtsfeier wurde dann einer bestimmt, du bist jetzt Jugendtrainer, wir machen jetzt Jugendtraining und das hat sehr, sehr gut funktioniert und ja, dann bin ich natürlich da auch mit Begeisterung hingegangen und dann hat sich das so entwickelt,
sage ich mal. Bei deinem Vater auch trainiert dann?
Nee, nicht bei meinem Vater, also in seinem Verein, logischerweise, aber er war nie mein Jugendtrainer.
Okay. Und du kommst ja ursprünglich nicht aus dem Saarland, sondern wo war der Verein dann?
In der Nähe von Würzburg, ist eine kleine Kleinstadt, Marktheidenfeld heißt die Stadt. Okay. Ich bin in einem Dorf nebendran groß geworden, aber der Verein heißt TV Marktheidenfeld.
Und hast ja dann eine beachtliche Karriere auch als Sportler gemacht. Was waren so deine größten Erfolge?
Ja, die größten Erfolge waren sicherlich der 5. Platz bei den Olympischen Spielen 2012 in London im gemischten Doppel mit Birgit Overzieher und auf Teamebene der Gewinn der Europameisterschaften 2013 mit der deutschen Nationalmannschaft und im Doppel, im Herrendoppel war es der 9. Platz bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio.
Top. Das sind die internationalen Erfolge, aber du warst ja auf nationaler Ebene auch sehr erfolgreich. Bist ja dann nachher auch, als du schon semi-professionell gemacht hast, auch gewechselt zum BCB, also zum BC Bischmisheim hierher ins Saarland. Wie kam es dazu?
Ja, ich war eigentlich insgesamt 19 Jahre beim BC Bischmisheim. Das heißt also als ganz junger Spieler, gerade neu angekommen am Olympiastützpunkt hier in Saarbrücken. 2002 bin ich hierher gekommen. Und 2003 dann zum BCB gewechselt und dem Verein immer noch treu geblieben, gespielt. Mein letztes Bundesligaspiel habe ich 2022, einen Tag nach meinem 40. Geburtstag. Also von daher war es dann irgendwann auch gut mit erster Bundesliga. Und es war eine sehr tolle Zeit, sehr erfolgreiche Zeit. Wir waren insgesamt 10-mal deutscher Mannschaftsmeister in meiner aktiven Karriere. Inzwischen ist noch ein 11. Titel hinzugekommen. Von daher war das eine Riesenzeit und die möchte ich auf gar keinen Fall missen.
Ist ja schon einer, kann man sagen, der erfolgreichsten Vereine deutschlandweit, oder?
Auf jeden Fall. Ja, sie waren jetzt sehr, sehr erfolgreich in den letzten 25 Jahren. Davor hat sich der Verein ja erst im Prinzip gegründet oder ist dann nach oben gewandert in den Ligen. Und ich bin damals 2003 zu einem Aufsteiger gewechselt. Und ich glaube, 3 Jahre später war dann der erste Titel. Da mit natürlich ganz großen Namen wie Wai Wen Shu, mit Michael Keck, mit den Tesche-Brüdern. Also da waren wirklich ganz viele gestandene Nationalspieler und ich durfte als Junger auch ein bisschen mitspielen.
Super Spieler auf jeden Fall beim BCB, aber auch Funktionäre, glaube ich. Die müssen ja auch den Verein voranbringen. Der Frank Liedtke sagt einem was, wenn man sich im Saarland für Sport interessiert, der ja auch die Hüle Open letzte Woche organisiert hat. Welchen Einfluss haben solche Persönlichkeiten auch darauf, dass so ein Verein so funktionieren kann?
Ja, ganz klar. Also Frank Liedtke ist der Mann, der Macher beim BCB. Er ist seit vielen, vielen Jahren da der Präsident und er hat die Kontakte, er organisiert ganz viel im Umfeld, also hauptsächlich was Sponsoren angeht. Und Frank war es immer auch ein großes Anliegen, im Nachwuchsbereich da tätig zu sein, beziehungsweise dass sein Verein eben Nachwuchs ausbildet, dass Spieler aus dem Saarland dann im Idealfall in der ersten Bundesliga ankommen. Das ist ein sehr, sehr schweres Projekt. Mhm. Es ist sehr zeitaufwendig, es ist sehr personalintensiv. Von daher ist er da wirklich sehr bemüht und versucht jedes Mal irgendwo noch Möglichkeiten zu finden, da das Beste für die Jugendlichen, für die Kids rauszuholen.
Schon Hammer, der macht es auch ehrenamtlich, glaube ich. Ja. Ne? Muss man auch mal an der Stelle betonen. Ich meine, man kennt die Fußballmanager, Uli Hoeneß und so weiter. So ein bisschen ist Frank Liedtke, würde ich mal sagen, der Uli Hoeneß des Batman im Saarland zumindest.
Ja. Ja, das kann man vielleicht so sagen, ja.
Top. Aber du hast im Saarland gespielt und hast auch eben schon angedeutet, du hast auch zu der Zeit hier gewohnt, im Haus der Athleten, am Sportcampus, am Sportcampus, früher Sportschule.
Genau.
Wie war das? Wie waren da so die Rahmenbedingungen?
Ja, super. Wir hatten natürlich ganz kurze Wege. Ich habe auch an der Universität des Saarlandes studiert parallel. Von daher war das optimal. Ich konnte in 5 Minuten zu Fuß ins Training, 3 Minuten zu Fuß in die Uni, 2 Minuten zur Physiotherapie, 2 Minuten zum Kraftraum, die Mensa war unterwegs, also es war alles da. Es war wirklich fantastisch, was die Infrastruktur angeht, und das erleichtert ganz vieles in dem Alltag, der sowieso vollgepackt ist mit Training, mit Physio, mit Krafttraining, mit Uni-Studium und so weiter. Von daher konnte ich dadurch ganz viele unnötige oder Fahrzeiten, Transferzeiten vermeiden.
Mhm. Uni-Studium, was hast du studiert?
Ich habe ursprünglich wollte ich mal Lehrer werden und habe dann Englisch und Sport aufs Lehramt studiert, habe aber das Sportstudium dann mit einem Diplom-Sportlehrer abgeschlossen und Englisch, und Englisch fehlen mir noch, glaube ich, 2 Scheine.
Okay, cool. Aber war für dich schon immer klar, also du willst im Sportbereich bleiben?
Ja.
Bist ja dann, hast du auch schon gesagt, danach in die Schweiz gegangen, als Sportdirektor und Jugendnationaltrainer.
Genau.
Aber nochmal, du hast also immer schon mit dem Gedanken gespielt, im Sport zu bleiben. Wie macht man das dann während der eigenen Sportkarriere? Macht man dann schon Trainerfortbildung oder Trainerlizenzen? Ist man irgendwo als Jugendtrainer aktiv? Wie hast du das gemacht?
Genau, also ich habe schon sehr, sehr früh meinen C-Trainerschein, meinen Übungsleiterschein gemacht, mit 15 damals, als ich noch zu Hause war. Und habe dann im Lauf meiner aktiven Spielerkarriere den A-Trainerschein erworben, sodass ich 2016 den A-Trainerschein dann fertig hatte und dementsprechend die höchste Trainerqualifikation im Prinzip im Deutschen Badmintonverband hatte, und habe immer mal wieder parallel zum Spielerdasein Training gegeben, sei es jetzt im Hochschulsportbereich, sei es in einem Grundschulprojekt in Bischmisheim hatte ich mal eine Zeit lang, im Verein beim BC Bischmisheim, auch immer wieder mal für den Bayerischen Badmintonverband oder für den Deutschen Badmintonverband Lehrgänge, wo ich dabei war. Also ganz breit gefächert, wenn es irgendwie zeitlich gepasst hat und irgendwie ich eine Anfrage hatte, dann habe ich das auch gerne gemacht.
Also eigentlich top qualifiziert für dann die Aufgaben danach. Wie kam es dann dazu, dass du Sportdirektor und Jugendnachwuchstrainer in der Schweiz geworden bist?
Also die Stelle war ausgeschrieben und meine damalige Freundin, heutige Frau, war zu dem Zeitpunkt in der Schweiz. Und dann musste ich mich da natürlich bewerben und habe dann die Stelle auch bekommen. Genau.
Cool. Wie lange warst du da insgesamt?
Insgesamt 4 Jahre bei Swiss Badminton. Wie gesagt, erst Sportdirektor, dann Jugendnationaltrainer und dann beides in Personalunion. War eine schöne Zeit, sehr lehrreich, sehr viel gelernt über das Sportsystem in der Schweiz, über Badminton im Allgemeinen, über Jugendtraining und dann natürlich auch ganz viel über die Schweiz.
Und scheinbar so erfolgreich, dass auch der Deutsche Badmintonverband dann doch wieder auf dich aufmerksam geworden ist, weil dann bist du ja doch nochmal nach Deutschland gewechselt.
Richtig.
Und warst dort, glaube ich, in der gleichen Funktion, nicht als Sportdirektor, sondern als Jugendnationaltrainer.
Genau, richtig. Ja. Zum 01.01.2021 bin ich dann nach Deutschland gewechselt, zum Deutschen Badmintonverband als Bundestrainer Nachwuchs. Genau. Das war eine ganz andere Aufgabe als in der Schweiz, muss man dazu sagen.
Wieso ist das die gleiche Funktion eigentlich?
Ist die gleiche Funktion, richtig. Aber in der Schweiz gibt es kein einheitliches Nachwuchszentrum für alle Jugendlichen. Mhm. Dementsprechend hatte ich die Schweizer Spieler im Prinzip nur in Anführungszeichen im Lehrgangsbetrieb und auf den Maßnahmen, auf den Turnieren. Liegt in der Schweiz zum großen Teil daran, dass es eben verschiedene Sprachen gibt, verschiedene Schulsysteme und das ganz, ganz schwer ist, zusammenzubringen. Mhm. Genau. Und dementsprechend ist es in der Schweiz so organisiert, dass die erst im Erwachsenenbereich einen gemeinsamen Trainingsstützpunkt haben. Und in Deutschland ist es so, dass der Deutsche Badmintonverband schon im Nachwuchsbereich gewisse Trainingszentren bildet und Stützpunkte bildet. Und ich war eben an dem Nachwuchsstützpunkt in Mülheim an der Ruhr, war meine Einsatzstelle und hatte da eine Trainingsgruppe mit zum Schluss dann 10 Athleten, für die ich hauptverantwortlich war, aus den verschiedenen Disziplinen, unterschiedliche Jahrgänge, wobei der Schwerpunkt ganz klar auf den Altersklassen U17 und U19 lag.
Das ist ja eigentlich eine Top-Voraussetzung und eine spannende Aufgabe.
Definitiv.
Gerade weil es auch an einem Standort ist, ich glaube, und dass man mit den gleichen Athleten dann auch permanent zu tun hat.
Genau, ich hatte dann eben jeden Tag, zweimal am Tag da Training, zum Teil dazwischen noch individuelle Einheiten gemacht mit denen. Und also es war ein ganz anderes Arbeiten als zuvor in der Schweiz.
Und wo waren die dann in der Schule?
Die waren in Mülheim in der Schule.
Ach, alle in Mülheim in der
Schule. Die waren alle in Mülheim in der Schule.
Die mussten also umziehen, wenn die jetzt beispielsweise aus Rheinland-Pfalz kamen oder wo auch immer her.
Genau.
Mussten die dorthin ziehen.
Genau, wir hatten eine große Gruppe oder einen großen Prozentsatz aus Mülheim tatsächlich. Das war damals mal so ein Projekt, das aus meiner Sicht sehr erfolgreich verlaufen ist, bei dem dann insgesamt, ich glaube, 5 Spielerinnen und Spieler aus Mülheim selbst waren. Die anderen waren aber aus dem kompletten Bundesgebiet. Also wir hatten sowohl Leute aus Hessen, aus Bayern, aus Rheinland-Pfalz, also die kamen überall her.
Und konntest du auch Erfolge mit den Athleten erzielen?
Ja, natürlich hatten wir Erfolge. Der größte war wahrscheinlich der Vize-Europameistertitel von unserem Nachwuchsmix, damals mit Jane Schlevogt und Julia Meyer bei der U19-EM in Serbien. Ja, das war, denke ich, der größte Erfolg. Und sag mal, es war eine schwierige Zeit zu Beginn, weil es noch sehr in der Corona-Phase war. Das heißt, anfangs, das erste halbe Jahr, war überhaupt kein Turnierbetrieb, sondern wir haben eigentlich nur trainiert. Und das war als Trainer, schlagen da so zwei Herzen in der Brust, weil einerseits konnte man wirklich mal ohne Zeitdruck, ohne Stress einfach Sachen entwickeln und Sachen auf den Weg bringen und sagen, ja, wir wissen eh nicht, wann das nächste Turnier ist. Wir haben jetzt wirklich Zeit und investieren mal was und stellen mal Sachen um und gehen mal wirklich größere technische Defizite an und so weiter. Auf der anderen Seite, als Spieler will ich Turniere spielen, ganz klar. Und da ja, habe ich das zu lange gemacht, als dass ich da so verblendet wäre, dass die Kinder und Jugendlichen nicht auch auf die Turniere wollen und sich messen wollen und da wissen wollen, wo stehe ich denn gerade. Und von daher war das dann auch wieder schön, als es wieder normal losging und das erste Turnier. Und da habe ich dann auch für mich gemerkt, hatte ich einen Athleten, wo ich dann gemerkt habe, so, okay, den Spieler, den ich da im Training habe, das ist ja ein ganz anderer als der auf dem Turnier ist. Mhm. Also da ist auch nochmal so diese typischen Wettkämpfer. Und das war eben so einer, der war exzellent im Wettkampf. Mhm. Und im Training musste man öfters mal so ein bisschen...
Musste man ihn pushen, ja.
Musste man mal
gibt's
so ein
auch umgekehrt, schieben. Die Trainingsweltmeister,
auch umgekehrt,
die dann beim Wettkampf
genau,
versagen.
Genau, absolut. Ja. Aber ja. Das war sehr, sehr gutes und wichtiges Erlebnis für mich auch nochmal als Trainer dann zu sehen. Mhm. Okay, der kann also auch so.
Ja, ja. Das hat er beim Training dann konnte, hat er keine Ausreden mehr gehabt sozusagen.
So ist es.
Ja. Ja, sehr gut. Und dann hast du aber gedacht, hast du zurückgeblickt und hast überlegt, im Saarland war es doch am schönsten, jetzt komme ich zurück zum Olympiastützpunkt.
Die Stelle war ausgeschrieben hier im Saarland, beziehungsweise Olympiastützpunkt Rheinland-Pfalz-Saarland, so viel Zeit muss sein. Die Stelle war ausgeschrieben, aber das war irgendwo... Klar, dass ich mich darauf bewerbe. Es ist, ich sag mal, mein OSP, wo ich jahrelang aktiv war. Und von daher war ich da sehr schnell entschlossen, dass ich mich bewerben möchte. Und was daraus wird, hatte ich keine Ahnung. Und es war dann ein mehrstufiges Auswahlverfahren mit Telefoninterview und dann noch so einem Assessment Center. Und da
hast du dich durchgesetzt?
Habe ich offensichtlich.
Wie beim Sport durchgesetzt.
Das ganz vernünftig gemacht.
Ja, super, ja. Ja, ist ja ein Riesenvorteil, denke ich, wenn man schon mal den Campus kennt, die Leute auch kennt. Ne? Man weiß, wie der Saarsport aufgestellt ist und so weiter. Ich meine, du hast dich ja schon immer damit beschäftigt auch. Ne?
Absolut, genau. Ja. Also das war auch jetzt das erste gute halbe Jahr definitiv ein Vorteil, dass ich mich hier am Standort schon sehr, sehr gut auskannte. Die Infrastruktur natürlich sehr gut kenne. Auch viele der handelnden Personen noch aus meiner Zeit als Aktiver kenne. an dem anderen Standort in Rheinland-Pfalz war es so, dass es wirklich alles Neuland war für mich. Also der Sport in Rheinland-Pfalz ist ja ein bisschen anders aufgestellt. Das heißt, es ist alles dezentral organisiert. Wir haben in Rheinland-Pfalz insgesamt 5 Bundesstützpunkte, die aber alle an unterschiedlichen Orten sind. Also wir haben in Kaiserslautern Radfahren, wir haben in Bad Kreuznach Wildwasserkanu und Trampolin, wir haben in Mainz Rudern und wir haben in Kaiserslautern habe ich schon, 2 Brücken Stabhochsprung.
Aber gehen wir vielleicht mal noch einen Schritt zurück, weil vielleicht auch gar nicht jeder weiß, was ist eigentlich ein Olympiastützpunkt oder welche Aufgaben hat ein Olympiastützpunkt und ein Leiter des Olympiastützpunkts. Vielleicht kannst du das mal noch mal erklären.
Also wir sind als Olympiastützpunkt im Prinzip ein Dienstleister. Wir sind Dienstleister für alle Bundeskaderathleten und deren Trainer in verschiedenen Bereichen. Ich versuche das immer ganz gern so zu erklären, dass wir im Prinzip 3 große Säulen haben, die in unserem Angebot sind, in unserem Portfolio. Die erste Säule ist im Prinzip die duale Karriere. Das heißt, wir haben sowohl am Stützpunkt in Mainz als auch hier in Saarbrücken Laufbahnberaterinnen jetzt in dem Fall, die mit den Athleten und Athletinnen die duale Karriere planen. Das heißt, da geht es von schulischer Laufbahn über berufliche Ausbildung. Das kann in einem Betrieb sein, das kann in einem Unternehmen sein, das kann an der Universität sein. Die kümmern sich um diese Sportförderstellen, das heißt Kontakt mit der Sportfördergruppe der Bundeswehr, mit Sportfördergruppen der Landespolizei, mit der Bundespolizei, also da gibt es ja auch verschiedene Optionen mittlerweile, sind da die ersten Ansprechpartner und aber auch in der Nachkarriere, was passiert dann mit jemandem, der beispielsweise das erste Studium abgeschlossen hat während des Sports und dann die Karriere beendet und dann feststellt, ich möchte aber doch noch was anderes machen. Also die sind dann nicht auf einmal weg, sondern versuchen dann auch im Nachgang der Karriere noch mit den Sportlerinnen und Sportlern den Kontakt zu halten, beziehungsweise falls da Unterstützungsbedarf irgendwo ist, da auch noch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Also duale Karriere als die erste Säule. Die zweite Säule ist so die medizinische Betreuung und Versorgung. Das ist in erster Linie der Bereich Physiotherapie, wo wir mehrere hauptamtliche Kräfte haben, aber auch viele Honorarkräfte, gerade an den Außenstellen. Und was von den Sportlerinnen und Sportlern ja regelmäßig genutzt wird, also mehrmals die Woche zum Teil, ganz, ganz wichtiger Bestandteil, nicht nur bei Verletzungen, sondern vor allem auch in der generellen Pflege, in der Regeneration, in der Vorbereitung auf die nächsten Trainingseinheiten. Aber weg von der Physiotherapie, auch im Bereich Sportmedizin haben wir da diverse Kooperationspartner. Allen voran hier am Stützpunkt das Sportmedizinische Institut der Universität des Saarlandes.
Tim Meyer oder Professor Tim Meyer, ja.
Genau, die da für uns zum Beispiel die sportmedizinischen Untersuchungen durchführen. Das heißt, jeder Bundeskaderathlet muss einmal im Jahr auf Herz und Nieren im wahrsten Sinne des Wortes geprüft werden. Und das wird eben da an der Uni des Saarlandes in dem Fall durchgeführt. Zweiter große Bereich eben Sportmedizin und der dritte große Bereich, den umschreibe ich immer ganz gern mit den Worten Leistungssteigerung oder Leistungsentwicklung. Das ist zum einen, haben wir Trainingswissenschaftler angestellt, die von den Sportarten, von den Trainern im Normalfall dann angefragt werden, um bei gewissen Problemstellungen zu helfen, beziehungsweise bei der Trainingsplanung zu helfen, bei verschiedenen Messungen. Also es geht von, ich sag mal, Sprungkraftmessungen, relativ einfach, über Videoanalysen, über biomechanische Analysen, über Krafttests, bis hin zu Trainingsplanerstellen. Also das ist ein sehr breites Feld.
Aber auch nicht sportartspezifisch, sondern generalistisch praktisch eher die Athletik voranbringen?
Also schon sportartspezifisch. Mhm. Also wir haben beispielsweise, einer unserer Trainingswissenschaftler ist regelmäßig bei den Kanu-Weltmeisterschaften und Europameisterschaften mit dabei im Nachwuchsbereich. Also der sitzt in Bad Kreuznach. Mhm. Und der analysiert dann die Fahrten der Kanuten und sagt dann im Nachgang, also beim zweiten Tor, schau mal, da haben alle anderen 2-mal links gepaddelt und du 1-mal rechts und da hast du so und so viel verloren.
Schau mal. Also das heißt, der kennt sich auch in der Sportart dann spezifisch aus?
Der wurde da entsprechend auch angelernt, genau. Ja, also das ist jetzt kein absoluter Paddel-Experte, oder zumindest kommt er nicht ursprünglich aus der Sportart Kanuslalom, muss ich dazu sagen. Vielleicht ist es inzwischen ein absoluter Paddel-Experte, aber...
Weiß halt, auf was es ankommt.
Genau, also der hat jetzt da auch gewisse Erfahrung und ist jetzt da schon seit ein paar Jahren mit dabei. Mhm. Und von daher, also haben wir da schon auch durchaus sehr sportartspezifische Sachen, die da gemacht werden.
Und wie ist dann die Verteilung? Also wie oft bist du in Rheinland-Pfalz und wie oft im Saarland? Oder wie muss man sich das vorstellen? So dann so eine Standardwoche bei dir?
Ja, eine Standardwoche, wenn ich die schon hätte. Also ich bin, ich sag mal, im Normalfall etwas mehr im Saarland, weil wir haben hier den Vorteil, dass alle Bundesstützpunkte, die wir betreuen, an einem Ort sind, am Sportcampus hier im Stadtwald.
Wir haben vier Bundesstützpunkte.
Wir haben vier Bundesstützpunkte hier in Saarbrücken, genau. Wir haben Badminton als größter mit den meisten Athleten, Triathlon die zweitmeisten, dann haben wir Ringen und Leichtathletik. Mhm. Und dadurch, dass auch das Wohnheim da noch ist, dass dieses Internat da ist, die Kraftraum, Physiotherapie, es ist alles wirklich sehr, sehr zentral, haben wir dort mit unseren Büroräumlichkeiten auch immer wieder mal, ich sag's mal, Kundenkontakt. Mhm. Das heißt, da ist der Draht oder die Sportler, man hat kurze Wege, kann da sich gern mal erkundigen, wie was läuft. Deswegen ist es vorteilhaft für mich, auch da immer wieder mal vor Ort zu sein und da am Puls der Zeit irgendwie zu bleiben oder zu versuchen zu bleiben zumindest. Und in Rheinland-Pfalz ist es ja so, dass es, ich habe ein Büro in Mainz und bin aber ja nicht nur in Mainz, sondern bin auch immer wieder mal in Kaiserslautern, in Zweibrücken, also versuche da auch natürlich die Sportarten oder die Standorte
dort auch dran zu sein.
Ganz genau, die Standorte dort abzufahren und das ist eben mit einem gewissen zeitlichen Aufwand auch verbunden dann, ja.
Wie viele, also es sind ja nur Bundeskaderathleten, die euch zugeordnet sind als Olympiastützpunkt. Wie viele haben wir da im Saarland? Sagen wir, bleiben wir beim Saarland.
Ungefähr 80.
Ungefähr 80, ja.
Die bei uns in der Betreuung sind. Mhm.
Und wir hatten jetzt gerade dieses Jahr Olympische Spiele, Olympiastützpunkt. Da geht es natürlich auch darum, Athleten so weit zu bringen oder mit dazu beizutragen, dass sie bei Olympischen Spielen starten können. Mhm. Gab es ja im Saarland im Vorfeld der Olympischen Spiele auch ein sogenanntes Team Saarland.
Ja.
Also Athleten, die finanziell unterstützt wurden von der Sportstiftung, wo man sich erhofft hat, dass sie sich auch für die Olympischen Spiele qualifizieren. Haben sich nicht alle Athleten qualifiziert, ein paar haben sich qualifiziert, haben auch einen riesigen Erfolg erzielt, nämlich die Goldmedaille von Tim Hellwig, dem Triathleten. Und dann muss man aber sagen, so objektiv mit etwas Abstand beurteilt, ist die Gesamtbilanz eher ernüchternd ausgefallen. Würdest du die Auffassung teilen?
Ja, die würde ich teilen. Als Leiter des Olympiastützpunktes muss ich da aber erst noch mal eine Klarstellung machen. Und zwar das Team Saarland für Paris und das Team Rheinland-Pfalz für Paris heißt nicht automatisch, dass es alles
Athleten Sportler des Olympiastützpunkts
sind. Genau, ja, Athleten des Olympiastützpunkts sind. Ja. Und das ist mir wichtig, dass wir da nochmal klar differenzieren. Ich mache es mal an dem Beispiel im Saarland fest. Wir haben zum einen den Richard Ringer im Team Saarland für Paris gehabt. Der ist dem Olympiastützpunkt Rheinland-Pfalz-Saarland nicht zugeordnet.
Weil er nicht primär im Saarland trainiert.
Ne? Richtig, weil sein Lebensmittelpunkt woanders ist. Er startet für einen saarländischen Verein. Deshalb war er auch in dem Team mit dabei. Mhm. Allerdings ist er in der DOSB-internen Betrachtungsweise. Der DOSB führt eine Datenbank, die DALIT nennt sich die, wo die Sportler und Sportlerinnen den verschiedenen Olympiastützpunkten zugeordnet werden. Das heißt, bei uns am Stützpunkt können wir offiziell nur Leute betreuen, die auch uns zugeordnet sind. Mhm. Das ist im Bereich Physiotherapie, das ist auch in den Bereichen Ernährungsberatung oder Sportpsychologie. Die fallen bei mir auch unter den Bereich Leistungssteigerung. Das hatten wir vorhin, das Thema. Also in solchen Bereichen können wir eigentlich nur Athletinnen und Athleten betreuen, die eben uns zugeordnet sind. Folglich ist das für uns als Olympiastützpunkt eine andere Betrachtungsweise als für die Saarbrücker Zeitung oder das Saarland oder den Saarsport insgesamt. Ja, ja. Genau. Und wie gesagt, es gibt einerseits das Beispiel Richard Ringer, der eben uns nicht zugeordnet war. Andererseits gibt es das Beispiel Marc Lambsfuß, der Partner von Marvin Seidel. Die beiden waren im Herrendoppel qualifiziert. Marc Lambsfuß ist nach wie vor für seinen Heimatverein in Nordrhein-Westfalen aktiv. Deshalb war er nicht im Team Saarland für Paris. Aber er lebt und trainiert in Saarbrücken. Er ist da am Sportcampus, findet eigentlich sein komplettes badmintonspezifisches Training statt. Daher ist er uns voll zugeordnet. Das heißt, in unserer Betrachtungsweise, wir hatten den Marc als Sportler mit dabei und den Richard eigentlich eher nicht.
Ja.
Aber das Team Saarland ist eben anders zusammengesetzt. Genau.
Ja. Es ist ja immer die Verwechslung zwischen Landessportverband und Olympiastützpunkt.
Richtig.
Man sagt, wir fahren zum Olympiastützpunkt oder wir fahren an den Sportcampus, der dem LSVS eigentlich zugeordnet ist. Aber es gibt eine klare Differenzierung zwischen LSVS und Olympiastützpunkt.
Genau, es ist sehr kompliziert und ich verstehe das auch, warum da oftmals Verwechslungen passieren, beziehungsweise aus welchen Gründen wer wem wie wo zugeordnet wird. Ja. Ist alles nachvollziehbar. Mhm. Nur für mich als in der Funktion oder in der Position, in der ich jetzt bin, ist es eben ein großer Unterschied, klar, ob die Athleten uns zugeordnet sind oder nicht.
Absolut, ja. Aber generell nochmal, auch wenn man es jetzt deutschlandweit betrachtet, sage ich mal, die Gesamtbilanz wurde ja auch viel darüber gesprochen im Nachgang der Olympischen Spiele. Mhm. Insgesamt haben wir, glaube ich, auf Platz 10 abgeschlossen im Medaillenspiegel mit 33 Medaillen. Insgesamt, das ist, sagen wir mal, im Vergleich jetzt auch zu den letzten Jahren, ich glaube, das schlechteste Wert seit der Wiedervereinigung. Mhm. Also irgendwie scheint es ja eine Negativentwicklung auch, was den Spitzensport angeht, zu geben.
Ja, also wenn man es jetzt rein an diesen Zahlen festmacht, ja. Mhm. Ganz interessant ist, wenn man sich dann neben den reinen Medaillen auch noch die Top-, also die Finalplatzierungen anschaut. In der Schweiz gab es dafür eine eigene Kategorie, die nannte sich Diplom. Das sind die Plätze 5 bis 8. Und es ist auch tatsächlich so, dass die 5 bis 8 Platzierten eine spezielle Urkunde nochmal bekommen vom IOC für diese Platzierung. Mhm. Und die lassen wir immer so ein bisschen außer Acht in Deutschland. Bei uns zählen nur die Medaillen. In diesen Diplomringen waren wir relativ gut. Mhm. Es ist uns nur nicht häufig genug gelungen, aus diesen Top-8-Platzierungen dann wirklich Medaillen zu generieren. Das heißt, einerseits haben wir offenbar so ein Problem, aus der Masse von Finalteilnehmern wirklich auch dann den letzten Schritt noch zu machen. Das könnte ein Problem sein, das wir aktuell haben. Und generell ist die Konkurrenz international steigt und steigt und steigt. Es wird überall professionell trainiert inzwischen. Es fließt auch überall richtig viel Geld in den Sport. Also die besten Beispiele jetzt unsere Nachbarländer, Frankreich, England ist jetzt kein direkter Nachbar, aber ein europäisches Land, die vor den Olympischen Spielen in ihrem eigenen Land richtig aufgerüstet haben im Sportbereich und da entsprechend jetzt auch noch immer noch die Resultate einfahren. Da ist in Deutschland in den letzten Jahren eben so ein Defizit, sage ich mal, entstanden, dass wir zum Teil mit Finanzierungsschwierigkeiten zu kämpfen haben und das entsprechende Personal, das Fachpersonal häufig auch einfach abwandert, wo es eben mehr zu verdienen gibt.
Für die Spitzensportförderung ist ja der Bund zuständig. Also du würdest sagen, da ist zu wenig Geld insgesamt für den Spitzensport bereitgestellt worden.
Also das muss man natürlich sehr differenziert betrachten, das Ganze. Es gibt erstmal viel Geld in einem System bei uns. Es gibt ja nicht nur den Bundeshaushalt, es gibt ja von den Ländern auch immer noch irgendwo Spitzensporthaushalte. Dementsprechend ist insgesamt schon eine gewisse Summe im System. Trotzdem, wenn wir die Finanzierung der Trainer zum Beispiel anschauen, sind wir keine Top-10-Nation. Das muss man ganz klar so sagen. Und das merkt man natürlich immer wieder, wenn man auf der Suche nach Trainern ist, fällt es zum Teil wirklich schwer, Leute im Spitzenbereich nach Deutschland zu holen. Und irgendwann brauchen wir ausländische Fachkräfte bzw. ausländisches Fachwissen, vor allem in Nationen, in Sportarten, in denen wir vielleicht nicht in der absoluten Weltspitze aktiv sind. Und das werden aktuell leider immer mehr.
Mhm. Aber das Thema Trainerinnen und Trainer ist ja ganz essentiell und ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass wir qualifizierte Trainer im Leistungssportbereich in Deutschland haben, um auch die Athleten weiterzuentwickeln. Ohne Trainer geht gar nichts.
Absolut.
Und das ist ja jetzt auch nochmal gerade Thema. Hat sich jetzt vor mehreren Wochen hat sich der Vorstand Sport des Landessportverbandes auch dazu in der Saarbrücker Zeitung geäußert, der gesagt hat, eigentlich bräuchten wir jetzt eine Traineroffensive. Als CDU haben wir das auch so ein bisschen mit begleitet jetzt. Was ist da deine Meinung? Es geht ja nicht nur um die Bundestrainer, sondern eben auch bei uns im Saarland jetzt hier um die Landestrainer. Im Sinne der Verbesserung der Struktur insgesamt, dass einfach auch Trainerinnen und Trainer sogar schon im Nachwuchsbereich fehlen. Dass die Athleten kommen also nie an der Spitze an, weil sie nicht an den richtigen Stellen richtig gefördert werden. Ist das auch deine Auffassung?
Ja, absolut. Ich meine, ich war ja vorher Bundestrainer Nachwuchs und konnte das da hautnah miterleben, dass wir Athleten, die zu uns an den Bundesstützpunkt Nachwuchs kommen, das heißt, es sind eigentlich unsere besten Jugendlichen, mit denen letzten 4, 5, 6 Leuten, die da zu uns neu gewechselt sind, mussten wir wirklich Basistechnikübungen machen. Und die waren alle aus unterschiedlichen Regionen, aus unterschiedlichen Konstellationen kamen die zu uns. Und ein Spieler hat es mal so schön formuliert, mit dem habe ich dann Individualtraining gemacht und dann sagt er zu mir, du, das ist ja eigentlich U13-Training, was wir hier machen. Und dann sage ich, na, eher U11, aber du hast schon recht. Und dann sagt er, ja, ey, aber es ist so wichtig, ich merke, ich brauche das und es ist gut und es hilft mir total. Mhm. Und alles nur, um zu sagen, wenn wir oder was wir da in dem Basistraining verpassen oder was da schief läuft oder beziehungsweise wenn sich da jemand was Falsches aneignet, das wieder auszumerzen, kostet unglaublich viel Zeit und Energie.
Und zumal es ja eigentlich nicht die Aufgabe des Bundestrainers ist, Basistraining zu machen, sondern das sollte im besten Fall, sage ich mal so, in den Vereinen passieren und oder zumindest mal auf Landesebene dann auch.
Ne? Genau, und dafür brauchen wir eben viele gut qualifizierte, top ausgebildete Nachwuchstrainer, die wirklich an der Basis in den Vereinen zunächst mal arbeiten. Und ja, es wird eben immer schwieriger, auch Ehrenämtler zu finden. Das heißt, es muss nach und nach irgendwo ins Hauptamt übergehen. Und
wie du schon sagst, wird immer schwieriger, Ehrenämter zu finden. Also ich bin ja auch viel unterwegs bei Vereinen, egal jetzt sportartübergreifend, ist das immer eins der Top-Themen. Ja, ich glaube auch sogar nach Corona jetzt ist die Nachfrage von Kindern und Jugendlichen nach Sportangeboten relativ groß nochmal. Nur teilweise kann sozusagen auch das Angebot gar nicht geschaffen werden, weil die Trainer fehlen. Und dann reden wir ja noch nicht mal über Leistungssport oder leistungsorientierte Trainerinnen und Trainer. Und deswegen die Kompensation über hauptamtliche Trainer, jetzt ist das natürlich eine Riesenherausforderung. Es gibt ja Konzepte auch von einzelnen Sportfachverbänden, auch hier im Saarland, dass man eben versucht, die Landestrainer dann auch in die Fläche zu schicken. Nur braucht man dann, also ich bin jetzt Vizepräsident des Saarländischen Karateverbandes, erstens mal die Landestrainer werden bei uns, wenn überhaupt, bezahlt mit irgendwelchen Aufwandsentschädigungen. Die sind zeitlich auch begrenzt verfügbar, weil sie hauptberuflich was anderes machen. Ja. Wie soll das funktionieren? Also jetzt, das ist ja auch Aufgabe des Landes eigentlich. Also unser Ansatz wäre da, dass wir auch als im Moment, der Saarsport finanziert sich ja in erster Linie über das Sportachtel vom RSVS, beziehungsweise über den Saar-Toto. Aber brauchen wir da auch zusätzliche Gelder, sage ich mal, im Haushalt des Landes, dass wir speziell auch für die strukturelle Förderung des Sports auch, die wir dann noch für die strukturelle Finanzierung des Sports auch einsetzen, insbesondere für Trainerinnen und Trainer?
Also
wo soll da sonst das Geld herkommen, ist die Frage. Ne?
Ja, also ich glaube, diese Traineroffensive ist auf jeden Fall nötig und notwendig. Der Nachbar in Rheinland-Pfalz, da gab es sowas schon oder die läuft die schon. Und aus meiner Sicht auch wirklich erfolgreich.
Wie war das genau in Rheinland-Pfalz? Die haben, glaube ich, 8 oder 10 Stellen komplett finanziert über den Landeshaushalt.
Ich glaube, es sind sogar noch mehr.
Noch mehr, ja.
Ich glaube, es sind sogar noch mehr. Ja. Müsste ich nachgucken, die genaue Zahl. Aber es sind auf jeden Fall mehr als 10.
Und das war jetzt aber ist noch gar nicht so lange
her. 3, 4 Jahre machen die das.
Und wie würdest du sagen, ist das erfolgreich gewesen? Also merkt man da irgendwie strukturell eine Verbesserung dann in den einzelnen Fachverbänden?
Ja, würde ich schon sagen. Ja. Und vor allem, also der Trainer ist der Schlüssel zu erfolgreichen Athleten. Das ist irgendwo klar. Ohne Top-Trainer ist es wirklich nur ganz, ganz schwer, dass ich irgendwas entwickeln kann. Und wir haben hier im Saarland speziell am Sportcampus wirklich fast perfekte Infrastruktur. Also die Bedingungen sind wirklich top für ganz, ganz viele Sportarten. Und wir brauchen eben Trainer, die dann da aktiv werden können, schalten und walten können und wirklich dann auch die eigene Jugend oder die eigenen Nachwuchsathleten wieder nach oben bringen können.
Und sich auch, glaube ich, selber verantwortlich fühlen für die Strukturen. Also die dann vielleicht auch nochmal mit den Vereinstrainern Rücksprache halten, die auch weiter qualifizieren, eben das Grundlagentraining auch als Voraussetzung in die Vereine weitergeben, dass man in den Landeskader kommt und so weiter. Im Optimalfall, ne?
Ja, also der Trainer von heute ist eigentlich die eierlegende Wollmilchsau. So ungefähr, weil es sind so viele Aufgaben und für viele gibt es, zumindest meines Wissens nach, bisher gar keine Ausbildung. Das lernt man dann so, wenn man irgendwie in der Situation ist. Und die Frage, also klar, wir wollen auf jeden Fall mehr Trainer und Leute, die am Athleten arbeiten und die wirklich in der Halle stehen oder auf dem Platz stehen oder in der Schwimmhalle oder wo auch immer, aber die mit den Kindern und Jugendlichen da wirklich Gas geben. Und um wieder mal eine breite Basis zu schaffen, die dann nach oben irgendwie den Weg machen kann. Ja. Und in der heutigen Zeit ist es leider Gottes irgendwo auch nötig, dass wir den Trainern so den Rücken frei halten, dass sie sich wirklich auch darauf mal konzentrieren können. Mhm. Weil ganz viele bürokratische Sachen dann noch erledigt werden müssen und ob das jetzt Datenschutzsachen sind oder, also da gibt es ja ganz viele Themen, wo sich dann Trainer auch wirklich intensiv mit beschäftigen müssen. Mit der
Bürokratie rumschlagen müssen.
Um keinen Fehler zu machen.
Ja.
Und das kostet natürlich auch Zeit und ist irgendwo aufwendig. Ja? Mhm. Und da sind vielleicht auch irgendwo neuere Ansätze oder Ideen oder Lösungen gefragt, wo sich vielleicht auch mal verschiedene Fachverbände zusammentun, um dann so eine Bürokraft dann auf verschiedene Sportarten sich aufteilt, zum Beispiel. Also
die
je nachdem,
Trainer entlastet dann sozusagen.
Genau,
aber auch die kostet ja wieder Geld, ne?
Natürlich, aber wenn man sich das mit mehreren Landesverbänden teilt, könnte das schon sein, dass das irgendwo zielführend wäre. Mhm. Ja?
Auch noch gerade bei dem Thema abschließend, wie siehst du das? Werden Talente überhaupt erkannt? Also manchmal hat man auch so den Eindruck, es ist öfter auch Zufall, dass jemand dann den Weg schafft. Also wir haben nicht so die richtigen Strukturen, um Talente zu erkennen. Also die Frage ist ja, habe ich vor Ort einen Trainer? Sie muss ja dankbar sein für jeden, der vor Ort Training gibt. Aber ist der Trainer eigentlich aus Sicht des Leistungssports in der Lage, ein Talent zu erkennen? Und dann auch dann gezielt zu fördern. Ne? Also allein das Erkennen bleibt ja schon manchmal auf der Strecke. Nee. Wo der dann irgendwie mit 13, 14 dann aufhört mit dem Sport. Mhm. Und der Verband hat nie erkannt, weil die Strukturen nicht da waren, dass der extremes Potenzial hatte, ne? Der Sportler.
Auch nochmal ein vielschichtiges Thema, definitiv. Das ist natürlich ein Problem, wenn irgendwo in irgendeiner Turnhalle im Saarland, sage ich jetzt mal, kommt ein Kind in die Halle und es ist von mir aus das größte Talent im, nehmen wir mal meine Sportart, im Badminton, das wir je hatten. Jetzt gibt es aber in dem Verein überhaupt keine Badmintonabteilung. Und die spielen Handball und die spielen Basketball und die spielen Volleyball. Und na klar geht er dann zum Handball oder Basketball oder Volleyball, weil das gibt es eben vor Ort. Und dann wird es von mir aus ein passabler Oberligaspieler im Handball, aber es wäre eigentlich das größte Talent aller Zeiten im Badminton. Und also die Gefahr, dass irgendwo auf unserer Landkarte weiße Flecken entstehen, die ist halt gegeben. Und um das entsprechend abfedern zu können, bräuchten wir aus meiner Sicht breit gefächerte Sichtungen, die durchaus über alle Sportarten gehen. Also dann wirklich Profis, die das sichten. Und es gibt da ein ganz interessantes Konzept von einem belgischen Wissenschaftler, der da so verschiedene Studien gemacht hat, welche Sportarten, die hat die in so Cluster zusammengepackt, die auf den ersten Blick, wenn man die Sportarten so anguckt, denkt man sich, die das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Und dann, wenn man sich dann die Bewegungen dahinter verdeutlicht, dann denkt man, ah, ja, stimmt, da gibt es eine Überschneidung. Mhm. Und also das ist ein interessantes Konzept. Und das wäre aus meiner Sicht so ein Punkt, den man mal angehen könnte, um zu sagen, wir schicken Talentscouts, die sportartübergreifend agieren, in die Fläche, in die Schulen, weil da sind alle Kinder zugegen und die suchen da wirklich talentierte Sportler raus und empfehlen dann gewisse Sportarten oder dann eben im Idealfall auch direkt einen Verein, weil wenn ich irgendwo eine Sportart empfohlen bekomme, die es bei mir in der Region gar nicht gibt, dann ist auch schwierig.
Klar. Ja, auf jeden Fall interessanter Ansatz. Über das Sportfördersystem könnte man stundenlang diskutieren.
Definitiv.
Wird ja eigentlich auch auf Bundesebene im Moment sehr viel diskutiert. Vielleicht wollen wir darauf noch zu sprechen kommen. Im Moment ist ein Sportfördergesetz in der Pipeline. Das heißt, im Moment wird schon lange darüber diskutiert. Mhm. Aber es hat jetzt auch einen Kabinettsbeschluss gegeben dazu oder einen Kabinettsentwurf des Gesetzes. Was beinhaltet das Gesetz und was hältst du generell davon, dass es jetzt in Zukunft, ich glaube, erstmalig historisch betrachtet, ein Sportgesetz geben soll?
Ja, die Frage ist, was passiert mit dem Sportgesetz in der jetzigen politischen Situation? Also aktuell liegt es wohl erstmal auf Eis, weil es jetzt im Koalitionsvertrag zwar festgeschrieben war, allerdings gehe ich jetzt davon aus, dass es nicht mehr in dieser Legislaturperiode
Das ist fast ausgeschlossen, ja.
Durchgeht.
Leider, ja.
Und ich sag mal, ein wichtiger Bestandteil dieses Sportfördergesetzes war die Installation einer sogenannten Sportagentur. Jetzt für mich oder für den Leistungssport der entscheidende Faktor in diesem Sportfördergesetz, diese Sportagentur, die sozusagen als unabhängige Instanz eingesetzt werden sollte und dann sämtliche Bundesstützpunkte und Bundesförderungen irgendwo strukturiert und überprüft und überwacht, dass das alles gut funktioniert.
Und auch für die Mittelverteilung dann letztendlich
ganz genau
Entscheidungen trifft.
Ganz genau. Also jetzt, wir haben aktuell laut BMI zu viele Bundesstützpunkte und das sollte reduziert werden. Und wie viele Bundeskader? Es gibt aktuell 4000 Bundeskaderathleten über alle Sportarten, Sommer und Winter. Ja, das ist auch immer so ein Diskussionspunkt. Sind es zu viel, sind es zu wenig? Die Verbände jammern natürlich, dass sie mehr Athleten bräuchten. Das BMI sagt, das sind eigentlich eh schon zu viel. Also das ist immer so ein strittiger Punkt. Und da war die Hoffnung, dass die Sportagentur da so ein bisschen Ruhe reinbringt in diese Diskussion und Struktur reinbringt. Und es war für viele im Sport so eine Blackbox immer noch, weil genau konnte sich keiner vorstellen, wie das dann ablaufen soll, beziehungsweise wer das dann tatsächlich macht in dieser Sportagentur, weil das doch sehr spezifisches Fachwissen voraussetzt. Da muss man sich sehr gut auskennen im deutschen Sportsystem. Und aber so wie es jetzt aussieht, wird es nicht Anfang 25 losgehen mit der Sportagentur. Und das war der Plan ursprünglich.
Aber zumindest mal gibt es jetzt eine Einigung zwischen den Playern, sage ich mal, die involviert waren. Am Anfang gab es ja Kritik, glaube ich, vom DOSB, weil der DOSB ja vorher für die Mittelverteilung mit maßgeblich verantwortlich war und dann in der Sportagentur, glaube ich, nur noch eine oder gar keine Rolle mehr spielen sollte. Die sollen jetzt aber wieder nach dem neuen Entwurf eine Rolle spielen und das BMI auch. Ne? Die sollen also nach wie vor, glaube ich, in der Sportagentur dann mit an Bord sein.
Ja, also die offizielle Marschrichtung des DOSB war, also die waren sehr, sehr unzufrieden mit dem ersten Entwurf. Ja. Genau, das wurde dann nochmal nachgebessert. Der ist laut DOSB oder in der Meinung des DOSB immer noch nicht ausreichend, aber zumindest besser als der erste Entwurf. Und von daher, glaube ich, hat man sich da so ein bisschen auch geeinigt, dass das jetzt durch den Bundestag gehen kann. Wie gesagt, was jetzt da passiert?
Sag ich mal, generell erhofft man sich, um das nochmal klar zu machen, von der unabhängigen Agentur eine effizientere Mittelverteilung. Was auch immer effizienter dann in dem Fall sein soll.
Ja, genau. Und das ist allerdings ein sehr, sehr komplexes Thema auch nochmal, weil es da ja auch unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Ich sehe das jetzt an meinem Olympiastützpunkt oder bei unserem Olympiastützpunkt erlebe ich das hautnah mit jeden Tag. Wir haben einerseits das zentralisierte System im Saarland mit dem Sportcampus als zentrale Sportstätte, wo alles eben stattfindet. Und wir haben die dezentral organisierten Strukturen in Rheinland-Pfalz, wo es auch ja, viele... es gibt für beides Vor- und Nachteile. Mhm. Es gibt immer Vor- und Nachteile. Und die Idee hinter dieser Zentralisierung, die auch insgesamt politisch wohl gefördert und gefordert wird, liegt natürlich darin, dass man gewisse ja, Effekte hat, wo man beispielsweise einen Physiotherapeuten gemeinsam nutzen kann, weil der kann sowohl Badmintonspieler als auch Triathleten behandeln. Mhm. Und umgekehrt kann man sagen, wenn ich jetzt gewisse regionale Strukturen oder sehr dezentral organisiert bin, habe ich da natürlich Zugang vielleicht zu kommunalen Töpfen oder zu regionalen Töpfen, mhm, und habe da auch meine Möglichkeiten. Das ist zum Teil sehr, ich sag mal, sehr familiär, die Stützpunkte, die wir in Rheinland-Pfalz haben. Aber für mich haben die durchaus ihre Berechtigung und haben auch für sich ihr System so gebaut, dass es funktioniert. Das sind Einzelfälle. Das ist aber ja, mit viel Liebe und viel Hingabe und viel Leidenschaft gebaut. Und die sollten auf gar keinen Fall jetzt nur diesem großen Gedanken, wir müssen alles zentralisieren, zum Opfer fallen. Und da sehe ich so ein bisschen die Gefahr.
Ich wollte gerade sagen, aber aktuell ist die Tendenz, wie du eben selbst gesagt hast, Reduzierung der Bundesstützpunkte, mhm, so wie ich das gehört habe, sehr drastisch sogar. Jetzt mal nochmal auf den Saarsport bezogen, auf die vier Bundesstützpunkte, die es bei uns gibt. Wie siehst du die auch gefährdet?
Ja, also aktuell haben wir zwei Stützpunkte, die aus meiner Sicht erstmal sicher sind. Das ist Badminton und Triathlon, mhm, und die Stützpunkte Leichtathletik und Ringen. Ja, sind beide jetzt erstmal anerkannt worden für den nächsten Olympiazyklus. Allerdings unter der Voraussetzung, bis die Agentur kommt und das nochmal neu bewertet. Also es hieß, die werden jetzt erstmal fortgeschrieben.
Aber dann sind sie jetzt eigentlich erstmal gerettet, weil die Agentur so schnell nicht kommt.
Ja, kann sein, ja, kann sein.
Ja, das ist ja nur aufgeschoben.
Dann so. Genau, also sowohl im Ringen ja, ist die aktuelle Kaderzahl eben eigentlich nicht ausreichend für den Status eines Bundesstützpunktes, als auch in der Leichtathletik.
Aber da sind wir ja gerade noch mal bei dem Thema von eben Nachwuchs. Also bei den Ringern gab es ja den Etienne Kinsinger, mhm, und noch den Gedinovic.
Ne? Genau, ja, die Gedinovic.
Genau, die beiden Top-Ringer, die jetzt, mhm, auch ganz knapp nur an der Qualifikation, mhm, für Olympia gescheitert sind. Ist ja die Frage, machen die noch 4 Jahre weiter? Aber unabhängig von dieser Frage, was kommt da auch im Nachwuchsbereich nach? Ne? Wir hatten ja eigentlich im Saarland immer Ringer, die international konkurrenzfähig waren. Und im Leichtathletik gibt es ja auch große Namen aus dem Saarland, Bianca Kappler oder Boris Henry damals noch.
Genau.
Und viele andere.
Christian Reif
und man könnte jetzt noch einige andere, ja, aufzählen. Siehst du da, sag ich mal, Top-Talente kommen, die daran anknüpfen könnten, an die Erfolge der Athleten der Vergangenheit?
Also ich hoffe natürlich, dass wir da irgendwo, ja, wieder in die guten alten Zeiten zurückkommen, ja, sage ich mal. Mhm. Im Bereich Ringen ist es aktuell so, dass wir außer den beiden Top-Ringern, die du eben genannt hast, und Olivia Markuch als Frau, haben wir keinen Kaderathleten im Bundeskaderbereich aktuell. Mhm. Und im Bereich Leichtathletik, ja, ich sag mal, in der Leichtathletik ist es ein sehr schnelllebiges Geschäft, habe ich das Gefühl, weil die Kader an gewisse Normen geknüpft sind. Das heißt, die Athleten müssen gewisse Zeiten laufen oder Weiten springen oder Weiten werfen, um die entsprechende Kadernorm zu erfüllen, um dann da in den Bundeskader zu kommen. Und ja, ein Jahr mit Verletzungspech oder eine Saison, die mal gesundheitlich schwierig verläuft, kann auch das Aus für den Bundeskader direkt bedeuten. Und da hatten wir jetzt einige Fälle, wo das so war, wo wir eigentlich mit ja, potenziell ja, Top-Athleten das Pech hatten, dass wir eben aufgrund von Verletzungen oder Krankheiten oder da langt ja im Prinzip eine Grippe zum falschen Zeitpunkt, kann das aus für so eine Saison bedeuten im Endeffekt, wenn man es mal ganz hart formuliert. Und ja, von daher haben wir da auch nur eine sehr dünne Kaderdecke aktuell. Mhm. Und ich hoffe natürlich wirklich, dass da in den nächsten Jahren von unten wieder aufgebaut wird. Das ist nichts, was von jetzt auf gleich geht. Das muss allen auch irgendwo klar sein. Das heißt, wenn ich in so eine Traineroffensive investiere, dann muss das ein Projekt sein, das Projekt, mindestens auf 10 Jahre ausgelegt ist. Genau, ja. Und dann nach 5 Jahren kann man natürlich schon mal die ersten Tendenzen erkennen. Gibt es denn überhaupt Sportler, mit denen die Trainer dann arbeiten können? Oder ist da schon das Problem? Bis die dann entsprechend im Top-Leistungsbereich, im Hochleistungsbereich ankommen, dauert es einfach seine Zeit. Mhm.
Aber wie gesagt, noch ein Grund mehr eigentlich als auf die Nachwuchsförderung den Fokus zu legen, auch insbesondere was Trainerinnen und Trainer angeht, weil sonst kommen wir da ja gar nicht voran. Dann, ne?
Ja, wie du gerade gesagt hast. Also das ist auf jeden Fall, ich sage mal, man könnte auch noch einfach Leute einkaufen. Ja. Das ist allerdings nicht besonders nachhaltig. Nee.
Das stimmt allerdings vor allem auch nicht für die Vereine dann ergiebig,
sage ich also, aus meiner Sicht ganz klar, Fokus auf die Trainer und lieber einen Top-Trainer geholt als einen Top-Athleten.
Jetzt sage ich mal so, also es gibt also im Moment zumindest weniger Nachwuchs, als es vielleicht in der Vergangenheit noch der Fall war. Wenn man sich mit Geschäftsführern von mittelständigen Unternehmen unterhält, dann sagen die einem häufig, sie merken auch so, sage ich mal, auch bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Mentalitätswandel weg von der Leistungsgesellschaft hin zu einer, sage ich mal, Gesellschaft, wo es das primäre Ziel ist, selbst zufrieden zu sein, ausgeglichen, Work-Life-Balance ist das Stichwort. Im Leistungssport merkt man so eine Mentalitätsänderung natürlich ganz schnell. Wir haben ja eben über Medaillen gesprochen. Es gibt weniger Medaillen, zumindest mal jetzt auf internationaler Ebene bei den Olympischen Spielen für Deutschland. Hat das auch damit was zu tun, dass die Jugend sagt, es ist gar nicht mehr so erstrebenswert, wie du jetzt zum Beispiel, ohne jetzt, dass wir eben auf dein Trainingspensum eingegangen sind, aber das war wahrscheinlich enorm. Man opfert ja auch viel. Man muss in der Jugend dann halt sich auf den Sport konzentrieren, kann andere Dinge weniger machen. Hat das auch damit was zu tun, dass die Jugend heute anders denkt?
Ja, natürlich, es ist eine andere Zeit jetzt, als es früher war. Also ich hatte das große Glück, noch ohne Handy aufzuwachsen, die ersten Jahre zumindest, und ohne Social Media. Mhm. Das sind natürlich Faktoren, die ja extremen Einfluss auf das Heranwachsen aktuell haben. Und diesen Biss, diese Leidenschaft zu entwickeln, in irgendwas besonders gut zu werden und sich da richtig reinzuhängen und da Gas zu geben, egal ob jetzt da mal irgendeine soziale Veranstaltung dann eben nicht besucht werden kann, weil ich am nächsten Tag ein Turnier habe. Ich glaube schon, dass es diese Kinder und Jugendlichen noch gibt. Und ich hatte kürzlich erst ein sehr interessantes Interview mit einem Forscher da gelesen, der sagte, es hängt auch ganz viel mit der demografischen Entwicklung zusammen. Also dadurch, dass es einfach weniger Jugendliche gibt, gibt es prozentual gesehen, ganz genau, also prozentual gesehen ist dieser Anteil gleich geblieben, aber dadurch, dass es insgesamt weniger gibt, gibt es auch eben insgesamt weniger hochmotivierte potenzielle Top-Athleten. Also von daher, natürlich spielt das eine Rolle. Und für was ich eher festgestellt habe, ist, dass viele dann schon eher zufrieden waren. Also in dem Moment, wo ich im Bundeskader ankomme, geht es ja eigentlich erst los.
Habe ich noch nicht so viel erreicht, ne?
Genau, und da ist es aber für viele schon so, oh, jetzt bin ich im Bundeskader. Und
neuer Trainingsanzug.
Ja. Also ich sag mal, da müssen wir irgendwo dran arbeiten, dass den Sportlerinnen und Sportler in die Köpfe pflanzen. Also es gibt immer noch die Leute, die sagen, nee, ich möchte Nummer 1 werden. Ich möchte in L.A. auf dem Treppchen stehen oder in Brisbane oder vielleicht irgendwann mal bei den Olympischen Spielen in Deutschland.
Mhm. Ja. Aber das ist doch dann eigentlich kontraproduktiv, zum Beispiel, wenn man sieht, wie jetzt auch Bundesjugendspieler ist immer das Beispiel, dass es gar keine wettbewerbsorientierten Charakter mehr geben soll bei den Bundesjugendspielen. Beim Fußball hat sich ja einiges getan, dass da auch teilweise dann die Bewertungen nicht mehr so ausfallen wie früher. Ist das der richtige Ansatz auch, dass man da schon ganz früh signalisiert, es geht eben nicht ums Gewinnen, sondern es geht ums Dabeisein, es geht um sich bewegen. Ich meine, es hat natürlich auch positive Effekte, dass man die Kinder zur Bewegung bringt und nicht direkt unter Leistungsdruck setzt und vielleicht damit ganz weghält vom Sport. Aber letztendlich, um vorne mit dabei zu sein, langfristig auch als Land, ist es dann nicht notwendig, den Kindern schon möglichst früh auch dieses Wettbewerbsdenken auch mit zu vermitteln? Spielerisch vielleicht.
Also wenn wir im Leistungssport langfristig erfolgreich sein möchten als Land, dann brauchen wir gute Wettkämpfer.
Ja.
Das ist, denke ich, unbestritten. Im Sport allgemein gibt es natürlich noch ganz viele andere Aspekte. Du hast das jetzt eben schön beschrieben. Es geht vielleicht auch darum, die Leute erstmal in den Sport zu holen und dann im Sport auch irgendwo erstmal zu halten. Da habe ich in der Schweiz ein wunderbares, ich möchte nicht sagen Projekt, weil es gibt schon sehr, sehr lange, aber eine wunderbare Institution kennengelernt, die nennt sich Jugend und Sport. Ist vom Staat gefördert oder ist eine staatliche Organisation. Und deren Ziel ist es, möglichst alle Kinder und Jugendliche in einen Sportverein zu bringen und dann lebenslang im Sport zu halten. Das ist das Ziel dieser Institution. Es ist wahnsinnig viel Geld da drin, ja. Und die machen das aus meiner Sicht wirklich gut. Und da geht es in erster Linie nicht darum, Leistungssportler zu entwickeln.
Klar.
So. Und das ist ein großer Unterschied. Also wenn ich den Leuten den Spaß am Fußballspielen nicht verderben möchte, vor allem denen, die es nicht so gut können, dann ist es super, wenn ich keine Tore mehr zähle. Mhm. Wenn ich aber sage, ich möchte Gewinner, Gewinner, Gewinner produzieren, wie soll ich die motivieren, wenn sie gar nicht gewinnen können?
Sehe ich genauso. Ja.
Also das ist je nachdem, wo wollen wir denn hin?
Ja. Aber
also,
wo würdest du sagen, sollte der Sport hin? Sollten wir daran festhalten, auch nach wie vor als Sportnation wahrgenommen zu werden im Hinblick auf Medaillen, Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften?
Ich meine, wenn man den Leiter des Olympiastützpunktes deswegen fragt, ja, ist klar, welche Antwort man bekommt. Ja. Also natürlich.
Aber es ist nicht mehr so ganz klar definiert heute, kommt es manchmal. Es gibt auch andere Meinungen. Ne? So.
Ja, es gibt auch andere Meinungen. Und also entscheidend ist ja für uns, oder was für mich persönlich, wenn ich sage, ich möchte im Leistungssport erfolgreich sein, dann hat es gewisse Konsequenzen, die ich dann tragen muss, beziehungsweise das geht damit einher. Also dann brauche ich eben Top-Trainer und ich kriege einen Top-Trainer nur, wenn ich den gut bezahle und wenn ich die sonstigen Rahmenbedingungen für ihn schaffe und wenn ich insgesamt darum herum alles bastel, dass die Athleten die Möglichkeit haben, eben wirklich diesen Weg zu machen. Und das kostet erstmal auch Geld und es ist Aufwand und es kostet Energie.
Aufopferung, ja.
Genau. Mhm. Und wenn ich aber sage, wir brauchen das eigentlich alles gar nicht mehr. Also es ist eigentlich ganz schön in Deutschland und uns geht es ja allen gut und ist doch wunderbar, Work-Life-Balance ist doch eigentlich viel wichtiger. Dann ist das eine klare Aussage und dann brauche ich vielleicht keine Olympiamedaillen mehr als Nation. Fände ich unglaublich schade, aber ich finde es schwierig, diesen Spagat. Einerseits gehen wir nicht richtig all in, wenn es darum geht, wir wollen wirklich Medaillen gewinnen, sondern lassen den Sport so ein bisschen laufen, sage ich mal, und finanzieren schon, aber ohne jetzt mit den ganz großen Scheinen zu wedeln und andererseits dann aber die Medaillen zu verlangen.
Klar.
Ja, das dann wird es natürlich schwierig. Ja.
Aber ich glaube, da sollten wir in Zukunft auch nochmal all in gehen. Ich meine, es geht ja auch darum, wer ist eigentlich Vorbild in unserem Land? Und es waren ja lange Jahre auch die Sportlerinnen und Sportler.
Absolut.
Und was verkörpern die? Leistungsbereitschaft, außergewöhnliche Leistungen. Und ich glaube, das ist schon in der Gesellschaft auch notwendig, um auch, als wenn man jetzt mal über den Sport hinausgeht, über die Sportpolitik auch hinausgeht, in anderen Bereichen, Stichwort Volkswirtschaft insgesamt und den Zustand nach vorne zu bringen und das Land auch nach vorne zu entwickeln. Von daher, glaube ich, brauchen wir auch den Leistungssport, um zu signalisieren, dass man mit Leistung eben auch viel erreichen kann.
Ne? Ja, und also für mich jetzt als ehemaliger Leistungssportler, du hast es vorhin so schön gesagt, ich muss ja da unglaublich viel opfern.
Das ist immer relativ.
Ja, ja. Also, ja. Na klar, ich konnte nicht bei jeder Party dabei sein.
Klar.
Ich war nicht auf allen Geburtstagen. Ich war vielleicht auch nicht auf irgendwelchen Familienfeiern. das gehört irgendwo dazu. Auf der anderen Seite habe ich natürlich so viele Sachen erleben dürfen durch den Sport und im Sport und mit dem Sport, dass ich nichts davon missen möchte.
Und formt ja auch den Charakter in gewisser Weise auch, ja, heute noch, selbst wenn man nimmer selber aktiv an Wettkämpfen teilnimmt.
Natürlich. Und ja. Ich sag mal, aus meiner Spielergeneration oder meine ganzen Freunde aus dem Leistungssport Badminton, die haben alle irgendwo ihren Weg beruflich gemacht, sind zum Teil in Führungspositionen, zum Teil in sehr hohen Führungspositionen gelandet. Man lernt gewisse Dinge im Sport oder durch den Sport, ob das jetzt Disziplin ist oder Arbeitsbereitschaft oder Willensstärke, Durchsetzungsvermögen und. Also es sind ganz viele Sachen, die man in vielen, vielen Sportarten lernt, aber auch schon auf ganz kleiner Ebene, wenn es jetzt weniger in den Hochleistungsbereich geht, sondern im Nachwuchsbereich, als Team zu funktionieren, gemeinschaftlich. Also es ist ein unglaublich wertvolles Element, braucht, ja. Genau. Und bin ich natürlich glühender Verfechter davon, das zu fördern und dem Ganzen Raum zu geben und da auch die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir das möglichst professionell und möglichst bis in die Weltspitze betreiben können.
Das war ein sehr schönes Schlusswort, ja. Vielen Dank, fand es sehr interessant. Auch vielen Dank für die Bereitschaft, heute hier mitzumachen. Gutes Gelingen als Danke. Leiter des Olympiastützpunktes in deinem Sinne, aber auch im Sinne des Sports insgesamt im Saarland und in Rheinland-Pfalz.
Danke.
Euch vielen Dank für euer Interesse. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin alles Gute und bis dann. Ciao.